betet noch jemand mit uns, bitte.
Wir möchten danken für deine Unterweisung, Herr Jesus, dass wir aus deinem Wort unterwiesen werden zum ewigen Leben. Dein Wort, es ist Geist und es ist Leben. Und wir dürfen das diesen Tagen reichlich zu uns nehmen. Wir danken dir dafür. Bitte leite du uns auch jetzt in dieser Abendstunde in dein Wort. Amen.
Amen. Gideons, die Stunde brauchen wir nicht. Gideons Sohn, Abimelech, Kapitel 9. Wir haben ja schon gesagt, dass Abimelech dieser Mann ist, der sich selbst zum König machte. Es geht hier gar nicht darum, dass das einer von den Befreiern sei, die Gott eingesetzt hätte. Er ist kein Befreier, er hat Israel auch von gar nichts befreit, im Gegenteil, er hat Israel nur Probleme bereitet. Er wird nicht von Gott berufen, kein Prophet beruft ihn und auch kein Sieg erringt er, der ihn zum Richter machen könnte. Er wird nicht zu den Richtern gezählt. Er befreit Israel auch nicht von dem Götzendienst, der inzwischen da begonnen hatte, sondern im Gegenteil, er verwendet das Götzenmaterial des Baalstempels von Sichem, um sich selbst zum Herrscher zu machen und einige gottlose, ehrlose Leute zu kaufen. Lesen wir Vers 1. Und Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und er redete zu ihnen, und zum ganzen Geschlecht des Hauses des Vaters seiner Mutter und sagte, redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem, was ist besser für euch, dass 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerubbaals, oder dass ein Mann über euch herrsche? Und bedenkt, dass ich euer Gebein und euer Fleisch bin. Also er geht hier zu seinen Halbbrüdern dort, und in Sichem, wir kennen diese Stadt Sichem, das ist die Stadt, die so, wo Jakobs Söhne Levi und Simeon dieses Blutbad angerichtet hatten in 1. Mose 34. Das liegt natürlich schon lange Zeit zurück. Aber dort in Sichem sind jetzt seine Brüder, seine Familie, und er hat nichts gekämpft in Sichem, hat keinen Sieg errungen. Auf welcher Basis will er denn jetzt König sein? Er fragt die Brüder, ja, sagt, entweder, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr entweder 70 Tyrannen oder einen? Ja, das ist eine interessante Alternative. Ja, das ist, wie wenn ich zu meinem Sohn sage, du bist ganz frei, du darfst wählen. Willst du den Mistkübel jetzt hinaustragen oder nach dem Mittagessen? Ja. Das ist ein Trick, oder? Denn es geht gar nicht darum, hier irgendwie, dass hier irgendwer hier ein König werden sollte, oder? Oder hier, dass irgendwer herrschen sollte. Übrigens haben das die 70 Söhne des Jerubbaal haben das nicht vor, die haben das nicht vorgehabt, die 69 haben das nicht vorgehabt. Also die richtige Antwort wäre gewesen, der Herr ist der König, gar keiner soll König sein. Der Herr ist, aber die Theokratie, das war für Abimelech gar keine Alternative, das kennt er gar nicht. Bedenkt, dass ich euer Gebein und euer Fleisch bin. Also fleischliche Abstammung. Das ist die einzige Basis, auf der er hier König werden will. Und die anderen sollen sich dann ausrechnen, schaut, wenn ich dann König bin, dann geht es euch gut, oder? Ihr seid ja meine Verwandten. Und also macht mich zum König. Und das leuchtet ihnen auch ein. Ja? Das wäre eine gute Idee. Die Brüder seiner Mutter redeten von ihm vor den Ohren aller Bürger von Sichem, alle diese Worte, und ihr Herz neigte sich Abimelech nach, denn sie sagten, er ist unser Bruder. Also sie rechnen sich da ihre Vorteile aus. Menschlich, alles menschlich gesehen, ja. Gab es denn in der Gemeinde Jesu auch mal schon, dass man menschliche Bande, Familienbande oder so weiter, dass man sich von dem leiten lässt, anstelle von geistlichen Prinzipien? Sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal-Berit, also aus dem Götzenhaus, bekommt er jetzt Geld, Götzengeld. Und Abimelech warb damit lose und freche Männer an, also ehrlose Leute, und sie folgten ihm. Also mit dem Heidengeld, Götzengeld, kaufte sich gottlose Leute für einen ehrlosen Dienst. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und ermordete seine Brüder, das heißt also die Söhne Gideons, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Es waren aber nur 69. Er war ja der 70. Soviel ich weiß. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Fehler. Danke, dass da einige sich schon geäußert haben. Das zeigt, sie schlafen nicht. Der Jerubbaals Sohn Joram war der 70. Ja. Er war ja nur ein Halb, der Sohn der Hure, der Nebenfrau. Also Jerubbaals 70 Söhne ermordete seine 70 Söhne, aber einer entkam. Also in Wirklichkeit hat er nur 69 ermordet und nicht 70. Aber es ist interessant, wie die Bibel das schreibt, oder? 70 Mann auf einem Stein. Aber es waren nur 69, das wird uns im nächsten Vers gesagt. Weil einer bleibt übrig und er hat sich versteckt. Aber so redet das Wort Gottes. Das ist gut, wenn wir die Bibel genau studieren und dass wir uns immer überlegen, was sagt der Zusammenhang. Ja? Manchmal kann also 70, 69 heißen, vor allem dann, wenn es im nächsten Vers steht, dass einer davon entkommen ist. Ja? Manche Christen übrigens, die studieren die Bibel so mit so, wie soll ich sagen, der Buchstabe sagt so und deshalb muss es so sein. Ja? Und was sie lesen, den Zusammenhang nicht. Es gibt manchmal in der Bibel so Aussagen, da muss man den Kontext dran denken. Zum Beispiel, es heißt einmal, ein Ältester, die darf nur, seine Kinder müssen gläubig sein oder treu sein, steht da. Ja? Also er muss treue oder gläubige Kinder haben. Ja? Und dann sagen, da ist einer, der ist ledig. Ja, dann sagst du, du darfst nicht Ältester werden, weil du bist nicht verheiratet und hast nicht Kinder. Ja? Und da ist einer, der hat ein Kind. Ja, du darfst nicht Ältester werden. Es steht dort, Kinder. Ja. Ja, natürlich heißt das, wenn er Kinder hat, dann sollten die das treue Kinder sein. Ja. Oder, das ist nicht immer alles gesagt, oder? Aber das ist vorausgesetzt, dass der Mensch hier ein bisschen denkt. Wenn er Kinder hat, dann bitte Kinder, die dem Herrn Ehre bereiten und nicht irgendwelche freche Kinder. Und hier auch, also 70, das heißt eigentlich 69. Aber Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Terebinte des Denkmals, die bei Sichem ist. Ja, hier haben wir den ersten König über Israel, das heißt über Manasse, den Stamm Manasse. Sie machten ihn zum König, aber es war kein wirklicher König. Er war ein Selbsternannter. Deshalb gilt er auch nicht als König unter den Königen Israels. Und dann kommt man berichtet es dem Jotham. Da ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim. Kann das jemand vorlesen, die Fabel des Jotham, Vers 7 bis 15?
Aber der Ölbaum antwortete ihm, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihm, soll ich meine Süßigkeit lassen, meine gute Frucht und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du und sei unser König, sprach zu ihm, soll ich meinen Most lassen? Der Götter und Menschen erfolgten hingehen, um die Bäume zu beschämen. Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, komm du und sei König über uns. Der Dornbusch sprach zu dem Baum, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben, so kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wenn aber nicht so vom Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern den Libanon verzehren.
Papa, bis daher. Also, was soll die ganze Fabel hier lehren von diesen Bäumen, die nacheinander gefragt werden, ob sie König werden sollen? Und die haben gesagt, wir haben keine Zeit für solche Sachen, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wir sind wertvolle Bäume, ja? Weinstock hat was zu tun, der will Wein bringen und der Olivenbaum hat was zu tun und der Feigenbaum, sind wertvoll, die haben was Wichtiges. Die sind nicht irgendwelche nutzlose Dornsträucher, die für nichts da sind, oder? Und der stachelige, kleine, nutzlose Dornstrauch, der weiß nichts Besseres zu tun, als über die Zedern des Libanon herrschen zu wollen und sie lenken zu wollen. Und wenn sie das nicht wollen, dann brennt er sie nieder. Und er beraubt das Land von dem Holzreichtum, von diesen wertvollen Zedern des Libanon. Was ist die Botschaft? Du nutzloser Dornstrauch, du. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du willst dich da zum Chef aufspielen. Nicht eine einzige Beere kannst du bringen, nicht keine Frucht bringen. Für was taugst du eigentlich? Für nichts. Nur zum Chef spielen, oder? So einer war Abimelech. Die Aufgabe eines Königs sollte es sein, das Volk zu führen als Hirte des Volkes. Der König ist der Hirte des Volkes. Das wird auch später in der Bibel gezeigt. Und David ist wirklich ein Paradebeispiel von einem Hirten, der das gelernt hat, was ein Hirte zu tun hat. Und dann zuerst bei den Schafen und dann ist er ein guter Hirte, Königshirte des Volkes. Aber hier, dieser Abimelech, der tut gar nichts. Ein Hirte, der sollte schauen, dass das Volk Nahrung bekommt, dass die Schafe Nahrung bekommen. Ja? Aber hier, der Abimelech, der tut gar nichts für das Volk. Gideon war auch ein Hirte gewesen, der hat sein Leben eingesetzt für das Volk. Aber er wollte nicht König werden. Aber dieser Abimelech, Vers 16, jetzt kommt die, jetzt darfst du gerne wieder weiterlesen, Vers 16 bis Vers 21, bitte.
Wenn ihr nun treu und redlich gehandelt habt, damit, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt, und wenn ihr Gutes getan habt an Jerubbaal und an sein Haus und an ihn, und ihm getan habt, wie er es verdient hat, er, mein Vater, der für euch gekämpft und seine Seele hingegeben hat, um euch aus der Hand der Midianiter niederzuerwerben, während ihr euch heute gegen das Haus meines Vaters aufgelehnt und deine Söhne ermordet habt, 70 Männer auf einem Stein, und wenn Abimelech den Sohn seiner Magd über die Bürger von Sichem zum König gemacht hat, weil er euer Bruder ist, wenn ihr also an diesem Tag an Jerubbaal und an seinem Haus treu und redlich gehandelt habt, und so erlebt Freude an Abimelech und er erlebt Freude an euch. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzerre die Bürger von Sichem und das Haus Milo. Und es gehe auch Feuer aus von den Bürgern von Sichem und vom Haus Milo, und verzehre den Abimelech. Danach Jojotam und entkam. Und er ging nach Beer und wohnte dort aus Furcht vor seinem Bruder Abimelech.
Vielen Dank. Also hier, Jotam wird zu einem Propheten hier, der auch einen Fluch ausspricht. Wir wollen natürlich immer gleich auch wieder den Bogen spannen zu uns, ins Neue Testament hinein. Die Gemeinde Jesu ist nicht verschont geblieben vor Abimelechs. Leider nicht. Ja, aber ich habe jetzt im Moment noch gar keine Folie. Aber in der nächsten, nach der Pause gebe ich dann wieder Folien rauf. Ja. Also ich habe die Karte und ich habe hier keine Gliederung zu diesem Kapitel, aber ich bin einfach nicht dazugekommen, weil es ist auch nicht jetzt so nötig hier. Es ist nicht so schwierig hier zu folgen, diesem Text. Also die Zedern, das sind die Zedern, oder? Die sind 100 Jahre alt und mehr. Die sind reif. Ja, die haben wirklich Erfahrung. Ja. Und dann kommt ein Abimelech daher, ein Dornstrauch. Und diese alten Zedern, die bedeuten ihm gar nichts, diesem Abimelech, und er ist bereit, diese zu zertreten. Hauptsache ist, dass er Boss spielen kann. Das hat es gegeben in der Geschichte, leider. Auch sogar im Neuen Testament haben wir das schon, oder? Diotrephes. Einer von denen, die einfach meinen, sie sind die Ersten und die wollen hochgehalten werden und das ist ihnen das Wichtigste. Aber wie sieht es denn aus? Wie geschieht denn die Leitung? Es geht ja hier um das Thema Führerschaft. Wie geschieht denn Führerschaft? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Da müssen wir ein bisschen springen ins Neue Testament und das hilft uns ein bisschen, da darf ich einen kleinen Ausflug machen. Da waren die Söhne des Zebedäus, die kennt ihr alle, oder? Jakobus und Johannes und die Mama kommt zum Herrn Jesus und er sagt, sie hat eine besondere Bitte, ja. Wenn du dann im Königreich bist und so, ich möchte gern die Erste sein, damit nicht jemand anderer die Plätze streitig macht, aber die beiden Söhne, das wäre doch ein guter Platz, links und rechts neben dir, oder? Und so geht's nicht, oder? Und dort in dieser Geschichte, Markus 10, ich habe mal Markus studiert und da ist mir das aufgefallen. Da sagt, zweimal fragt der Herr Jesus, was wollt ihr, dass ich tun soll? Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und das eine Mal kommen diese Söhne des Zebedäus, oder? Und bringen da ihre Bitte vor. Und gerade danach kommt wer anderer. Und der Herr Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Wisst ihr wer? Ein blinder Mann. Bartimäus. Was willst du, dass ich dir tun soll? Also zuerst diese beiden, diese Söhne des Zebedäus, die stellen sich das so vor, oder? Die schauen, dass wir einen guten Platz haben. Ja. Und dann, wie ist es, wie geht es eigentlich im Königreich Gottes zu? Wer sitzt im Zentrum? Wer hat den besten Platz im Königreich? Dort sitzt ein Lamm oder einer, der ein Lamm ist, der alles hingegeben hat. Der gute Hirte, der gleichzeitig ein Lamm war und sein Leben gab für alle. Der sitzt dort. Manche haben eine Vorstellung vom Königreich, dass man das irgendwo da so einen schönen Stuhl hat, wo man seine Füße ausstrecken kann und dann ein ewiges Pensionistendasein fristen in der Herrlichkeit. Das tun wir ein bisschen regieren dort. Ja. Aber das ist nicht das Königreich Gottes. Das ist eine falsche Vorstellung davon. Die höchste Position im Himmel wird der haben, der am meisten gedient hat, der Herr Jesus Christus selber. Das mussten die Jünger dort lernen. Der zu Tische Dienende ist größer als der, der sich bedienen lässt. Der Dienende, und der Herr Jesus sagt, ich war in eurer Mitte, war ich wie der Dienende. In Lukas 22, Vers 26 sagt er das. Ich war in eurer Mitte wie der Dienende. Ja. Das ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man bedient wird. Ja, ist ein schönes Gefühl, wenn man bedient wird von irgendeinem Knecht, oder du kommst nach Hause und machst die Tür auf und dann stehen da zwei Knechte da, zwei Butler, und bringen dir deine Holzpantoffel und der eine andere hat die Badewanne schon angefüllt und der nächste hat das Essen vorbereitet und so weiter. Und du denkst dir, ja, ich bin ein wichtiger Mann, oder? Aber jetzt stell dir mal vor, du kommst nach Hause und dann steht der Herr Jesus da mit deinen Pantoffeln und sagt, darf ich dir dienen? Oh, das ist unangenehm, oder? Der Herr der Herrlichkeit steht da und bedient die Seinen. Das ist beschämend. Und wer ist der Größte im Königreich? Hier geht es auch um Größe in unserem Kapitel, oder? Und da bei diesen Zebedäus-Söhnen, die kommen und wollen die Größten sein. Und dann kommt dieser blinde Bettler, dort von Jericho, kommt auch in Markus 10, gerade danach, und der schreit da, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute sagen, Halt's Maul, sei still, der König hat was Wichtigeres zu tun. Der ist jetzt auf dem Weg direkt in die Residenzstadt. Der hat jetzt keine Zeit für irgendwelche Bettler am Weg. Und da dreht sich der Meister um und sagt, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Das wäre jetzt interessant zu wissen, ob sich der Bartimäus gewundert hat, als er den Herrn Jesus dann gesehen hat. Vorher hat ihn ja nicht gesehen. Der König, Sohn Davids. Wen hat er sich vorgestellt, wenn er sehen wird? oder? Ein König mit Krone, mit herrlichem Mantel. Dann macht er die Augen auf und dann sieht er den Herrn Jesus. So einen schmutzigen Wanderer, der Schweiß an der Stirn hat und ist ziemlich weit schon gegangen gewesen zu dem Zeitpunkt, oder? Vom Straßenstaub beschmutzt und mit zerfurchtem Gesicht geht er unterwegs nach Jerusalem, um dort an einem Kreuz zu sterben. Das ist der König Israels. Das war für diesen Bartimäus sicher eine interessante Erfahrung. Es heißt ja dann, dass er wollte unbedingt mit Jesus ziehen dann. Aber er hat nicht gefragt, ich möchte gern zur Rechten sitzen von dir dann übrigens im Königreich. Gesessen hat er schon genug sein Leben lang und gebettelt hat er die ganze Zeit. Gib mir. Oder? Und jetzt lernt er den Herrn Jesus kennen. Der Herr, der ihm alles gegeben hat. Also das Königtum ist ganz anderer Art. Und das hat der Bartimäus hier kennengelernt. Und der Herr Jesus hat es den Jüngern gezeigt, was Königtum heißt. Und wie man in der Gemeinde Jesu, im Reich Gottes, wie man da führt und lenkt und leitet. Da geht es nicht um Boss spielen. Ja? Und ja, zurück zu Abimelech. Der wollte Boss spielen. Er herrschte über Israel 3 Jahre. Hier steht nicht, er richtete Israel 3 Jahre. Er herrschte über Israel 3 Jahre. Wie ein Tyrann herrscht. Kapitel 9, Vers 22. Ohne von Gott dazu bestellt worden zu sein. Aber der Herr hat es zugelassen. Die Israeliten sollten wissen, was es heißt, wenn sie Menschen verehren und Menschen ins Zentrum rücken. Vers 23, Gott sandte einen bösen Geist. Also hier steht nicht, der Geist Gottes kam über Abimelech. Hier heißt, Gott sandte einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem. Und die Bürger von Sichem handelten treulos an Abimelech. Also der Herr ist der Herr über die bösen Geister, nicht der Satan übrigens. Der Herr, Gott ist der Herr über die bösen Geister. Und nichts geschieht ohne seine Zulassung und Erlaubnis. Also hier schickt er sogar böse Geister dort hinein. Übrigens, das ist gut zu wissen für die Gemeinde Jesu, oder? Wenn es schwierig wird in der Gemeinde, wenn da irgendwelche Leute aufstehen und Boss spielen wollen und so weiter, da darf man wissen, der Herr Jesus ist der Herr in der Gemeinde. Und wenn es Streit gibt und Entzweihung gibt und Angriff auf die Leitung, soll man auch wissen, das geschieht alles nicht ohne die Zulassung Gottes. Das ist ein großer Trost für solche, die in der Gemeinde Jesu leiten oder Hirte sind, dass sie sehen, auch hier, Gott weiß drum Bescheid. Auch in der Familie und überall. Ja? Deshalb soll man beten und Gott wieder König sein lassen. Dann kann der Herr wieder einen Gesundungsprozess einleiten. Und dann Vers 24, sie handelt also treulos an Abimelech, damit die Gewalttat an den 70 Söhnen Jerubbaals über ihn käme und ihr Blut gelegt würde auf ihren Bruder Abimelech, der sie ermordet hatte, und auf die Bürger von Sichem. Also jetzt sollte eine Rache geschehen. Gott lässt das, Gott, hier ist das Gesetz der Vergeltung, Gott lässt das nicht ungestraft geschehen, was hier geschehen ist. Gott hat alles in der Hand und Gott rächt alles zu seiner Zeit. Manchmal hier in diesem Leben gleich und manchmal erst im anderen Leben. Also es geht hier um eine Rache. Auf die Bürger von Sichem, die seine Hände gestärkt hatten, seine Brüder zu ermorden. Und die Bürger von Sichem legten gegen ihn Lauere auf, also Spitzel auf, an den Gipfeln der Berge. Und sie beraubten jeden, der auf dem Wege bei ihnen vorüberzog. Und es wurde Abimelech berichtet. Und Gaal, der hat einen interessanten Namen, der Gaal. Das klingt so wie Galle. Er heißt Ekel. Und Gaal, der Sohn Ebeds, Gaal, also der Ekelhafte, der Sohn eines Knechtes, Ebed. Es könnte auch übersetzt werden, der Sohn eines Knechtes. Aber hier ist wahrscheinlich, sein Vater hat den Eigennamen Knecht. Ein Leibeigener, also ein dahergelaufener. Gaal, der Sohn Ebeds, kam mit seinen Brüdern und sie zogen nach Sichem hinüber und die Bürger von Sichem vertrauten ihm und sie gingen aufs Feld hinaus und lasen ihre Weinberge und kelterten. Und sie hielten ein Dankfest und gingen in das Haus ihres Gottes und aßen und tranken und fluchten Abimelech. Und Gaal, der Sohn Ebeds, sagte, wer ist Abimelech und wer Sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht der Sohn Jerubbaals und Sebul sein Statthalter? Dient den Männern Hemors? Also jetzt kommt ein bisschen Heimatstolz, oder? Er sagt, schau, wir, unser Hemor, das ist doch der Gründer von Sichem, oder? Der Vater, der Urvater von Sichem. Dient den Männern Hemors, des Vaters von Sichem, dann, denn warum sollten wir ihm dienen? Ja? Wir wollen doch, komm, wir machen unser eigenes Königtum hier, mit eigener Dynastie. Hätte ich nur dieses Volk unter meiner Hand. Kennt ihr sowas? Gibt es im Neuen Testament auch, ah, wenn ich Ältester wäre, ah, wenn ich Hirte und so weiter, ja, wenn ich hier der Boss wäre. Gibt es Leute, die so reden? Ah, ich würde alles anders machen. Wenn ich hier, wo war mein Vers? Danke. Hätte ich nur dieses Volk unter meiner Hand, so wollte ich Abimelech wegschaffen. Und er sagte von Abimelech, mehre nur dein Heer und zieh aus. Jetzt redet er groß. Der Herausforderer an Abimelech, ist das die Lösung? Da haben wir einen Bösen, der Abimelech, jetzt nehmen wir einen anderen Bösen. Mit so einem hat er gerade das Problem begonnen. Der ist auch so wie Abimelech, der Zweite, der Gaal. Und der Gaal meint, das Problem ist, die falsche Familie regiert, oder? Die Familie von denen, das ist falsch, oder? Abimelech-Familie, jetzt kommt meine Familie. Oder? Das Problem ist, dass Abimelech von der falschen Familie abstammt, denkt er sich, oder? Man muss zur Dynastie Hemors zurückkehren, von sichern. Und er versucht auf diese Weise jetzt die Macht an sich zu reißen, aber er ist selber ein Nichtsnutz, ja? Ein Sohn eines Knechtes. Ja. Und Sebul, der Oberste der Stadt, hörte die Worte Gaals, des Sohnes Ebeds, und sein Zorn entbrannte, und er sandte Boten zu Abimelech mit List und sagte, siehe, Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder sind nach Sichem gekommen, und siehe, die wiegeln die Stadt gegen dich auf. Und Abimelech denkt sich, oh, da will mir jemand den Thron streitig machen, dann jetzt kämpft er. Koste es, was es wolle, der Thron muss behalten werden, oder? So sind auch manche Leute gewesen in der Kirchengeschichte. Koste es, was es wolle, Hauptsache ich kann meine Stellung behalten. Vers 32, jetzt kommt Abimelech mit einer alten bewährten Kriegstaktik und kämpft gegen diesen Gaal Ebed. Vers 32, und nun mach dich auf in der Nacht, du und das Volk, das bei dir ist, und lege dich in einen Hinterhalt auf dem Feld. Und es geschehe am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, mach dich früh auf und überfalle die Stadt. Und siehe, wenn er und das Volk, das bei ihm ist, gegen dich hinausziehen, so tu ihm, wie deine Hand es finden wird. Und Abimelech und alles Volk, das bei ihm war, machten sich in der Nacht auf und sie legten sich in vier Abteilungen gegen Sichem in einen Hinterhalt. Und Gaal, der Sohn Ebeds, ging hinaus und trat in den Eingang des Stadttors. Und Abimelech und das Volk, das bei ihm war, machten sich auf den Hinterhalt auf. Und Gaal sah, machten sich aus dem Hinterhalt auf, und Gaal sah das Volk und sagte zu Sebul, siehe, Volk kommt von den Spitzen der Berge herab. Und Sebul sagte zu ihm, den Schaden der Berge siehst du für Männer an. Und Gaal redete weiter und sagte, siehe, Volk kommt von der Höhe des Landes herab. Und eine Abteilung kommt des Weges, also kommt aus der Richtung von Elon Meonenim, von der Wahrsageeiche. Und Sebul sagte zu ihm, wo ist nun dein Maul, mit dem du sagtest, wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Volk, das du verachtet hast? Zieh jetzt aus und kämpfe gegen es. Und Gaal zog aus vor den Bürgern von Sichem und kämpfte gegen Abimelech. Ja, aber Abimelech ist natürlich mit seiner Kriegstaktik überlegen und hat auch den Vorteil des Erstschlages. Abimelech jagte ihm nach und er floh vor ihm und es fielen viele Erschlagene, bis an den Eingang des Tores, und Abimelech blieb in Aruma, und Sebul vertrieb Gaal und seine Brüder, sodass sie nicht mehr in Sichem blieben. Und es geschah am nächsten Tag, da ging das Volk aufs Feld hinaus, und man berichtete es Abimelech, und er nahm das Volk und teilte es in drei Abteilungen und legte sich in einen Hinterhalt auf dem Feld und sah, und siehe, das Volk kam aus der Stadt heraus, und er erhob sich gegen sie und schlug sie. Und Abimelech und die Abteilungen, die bei ihm waren, brachen hervor, stellten sich an den Eingang des Stadttores, und zwei der Abteilungen fielen über alle her, die auf dem Feld waren, und erschlugen sie. Und Abimelech kämpfte gegen die Stadt. Das ist diese alte Kriegstaktik, oder? Die einen warten im Hinterhalt, die locken die anderen aus der Stadt raus, die kämpfen gegen die einen, der andere geht inzwischen zur Stadt zurück und kämpft gegen die anderen. Abimelech kämpfte gegen die Stadt jenen ganzen Tag und er nahm die Stadt ein und das Volk war darin, das darin war, tötete er und riss die Stadt nieder und bestreute sie mit Salz. Was macht dieser falsche König hier? Der verringert das Volk Gottes, dezimiert das Volk Gottes. Statt es vom Götzendienst zu befreien, macht es sie einfach weniger. Und alle Bewohner des Turmes von Sichem hörten es und sie gingen in das Gewölbe des Hauses des Gottes Berit. Jetzt denken diese Leute von Sichem, na vielleicht haben wir bei dem Götzen Berit, beim Baal Berit, also beim Bundesgötzen, vielleicht haben wir da noch Schutz. Die waren ja so tief im Götzendienst verstrickt, dass sie nicht mehr zu Gott rufen, sondern zu ihren Götzen laufen. Und Abimelech wurde berichtet, dass alle Bewohner des Turmes von Sichem sich versammelt hätten. Und da stieg Abimelech auf den Berg Zalmon, er und alles Volk, das bei ihm war. Und Abimelech nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Baumast ab und hob ihn auf und legte ihn auf seine Schulter. Und er sagte zu dem Volk, das bei ihm war, was ihr gesehen habt, dass ich tat, das eilt und macht es wie ich. Da hieb auch das ganze Volk, ein jeder, seinen Ast ab und sie folgten Abimelech und legten alles auf das Kellergewölbe und zündeten das Kellergewölbe über ihnen an mit dem Feuer. Und so starben alle Leute des Turmes von Sichem. Etwa 1000 Männer und Frauen. Schrecklich, was dieser Mann anstellt. Jetzt dezimiert er das Volk Gottes weiter und macht es schwächer und schwächer und schwächer. Statt dass er das Volk stärken sollte und vom Götzendienst befreien. Es hat es in der Geschichte gegeben, dass das Volk Gottes geschwächt wurde. Weniger wurden statt mehr. Nur weil irgendeiner herrschen wollte. Jetzt könntest du wieder weiterlesen, kann ich Pause machen. Vers 50 bis Vers 57, Erich.
Abimelech aber zog nach Tebet und belagerte Tebet und eroberte es. Aber mitten in der Stadt war ein starker Turm. Auf den flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt und schlossen wieder zu und sie stiegen auf das Dach des Turms. Da kam Abimelech bis zum Turm und wollte ihn stürmen. Und er näherte sich dem Tor des Turms, um ihn in Brand zu stecken. Aber eine Frau warf den oberen Stein einer Handmühle dem Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihn in Schädel. Da rief Abimelech rasch seinen Waffenträger, sprach zu ihm, zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat den umgebracht. Dadurch stach ihn sein Diener und er starb. Als aber die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder an seinen Ort. So vergab Gott dem Abimelech das Böse, das er an seinem Vater getan hatte, als er seine 70 Brüder ermordet. Ebenso vergalt Gott alle Bosheit der Männer von Sichem auf ihren Kopf und der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals, kam über sie.
Ja. In Tebet ist noch eine Frau, die ja, was macht sie? Sie hat einen Mühlstein, eine Handmühle. Da gibt es zwei Steine, ein unterer und ein oberer, oder? Und da muss man das Brot, jeden Tag muss man schauen, dass man Brot hat. Ist das wichtig? Kennen wir schon, oder? Nahrungsversorgung. Ist wichtig, wir sind immer noch beim Thema Gideon. Das ist eine Frau, die sicher das Richtige tut, oder? Jetzt ist alles schwierig, wir brauchen Kraft, wir brauchen Brot und wir brauchen Mehl, die Kinder brauchen Nahrung, das Volk Gottes musste ernährt werden. Die war also beschäftigt bei ihrer Arbeit, so wie der Feigenbaum beim Feigenbringen und der Ölbaum beim Oliven bringen und der Weinstock beim Weintrauben bringen. Die schaut jetzt vom Turm runter, da ist dieser Abimelech, schaut sie, oh, da ist der Abimelech mit seinem Unsinn, hat er immer noch seinen Unsinn im Kopf? Das darf nicht so weitergehen. Und dann trümmert sie seinen Unsinn aus dem Schädel heraus, aus seinem Dickschädel heraus. Für immer. Das ist hier wichtig. Da ist eine einfache Frau, die hier aufsteht, oder? Ganz einfache Frau. Und manchmal müssen ganz einfache Glieder des Volkes Gottes aufstehen, und handeln. Aber wichtig ist, dass sie sich geistlich selber versorgen mit Nahrung, geistlicher Nahrung. Es gibt also schon Zeiten, wo die Glieder des Volkes Gottes, die Schafe sozusagen gegen den Hirten, gegen den Unterhirten aufstehen müssen oder gegen einen Falschlehrer, der sich als Unterhirte aufspielt. Ja? Das ist wichtig. Es ist also nicht immer so, dass man sagt, ja, wir müssen ja still sein, wir dürfen ja nicht. Aber wenn hier ein falscher Lehrer ist, einer, der eigentlich ein Wolf ist und kein wirklicher Hirte, dann muss, da hat jeder die Verantwortung, jeder im Volk Gottes, und auch wenn es eine Frau von Thebez ist, ja, die nur Müll, die mit dem Müllstein, ja, dann jeder hat, hat die Verantwortung zu handeln. Bitte. Wir lesen hier nichts, oder? Das heißt, dann können wir nur spekulieren, wenn hier kein Grund angenommen wird. Aber es könnte sein, dass sie irgendwie in Verbindung stand mit den anderen, dass sie sich auch also schon ein bisschen verbunden hatten mit den anderen mit den anderen Anhängern, die also gegen Abimelech waren, und er hat sich bedroht gefühlt möglicherweise. Ich weiß nicht, was die guten Kommentare hier schreiben. Hat jemand was?
Das Haus Milo, was ist das?
Milo, wo haben wir das gehabt?
Ja, als Jod haben wir den Buch ausgegangen. Steht er über sich in das Haus Milo? Oder ist sein Elternhaus?
Ach so, das Milo und Thebez, ja, das müsste ich erst nachschauen. Oder hat da jemand einen klugen Kommentar gelesen? Über das Haus Milo. Es geht um das Haus Milo. Ja. Die einen waren weg, jetzt braucht ihr wieder Leute, über die ihr herrschen kann. Das ist ein guter Gedanke, ja. Vielleicht finden wir noch etwas, das wäre eine Hausübung. Bis morgen. Vielleicht hat jemand hier noch einen Gedanken. Könnt ihr in den Kommentaren nachschlagen über dieses Haus Miller und warum gerade so Thebez. Jedenfalls, die Anwendung ist hier schon wichtig. Es gibt Zeiten, wo man einen Mühlstein runterwerfen muss. Natürlich hier im übertragenen Sinne. Ja. Gottes Volk muss mit Nahrung versorgt werden. Gideon hatte damals das getan. Nun war sein Sohn an die Macht gekommen, der nicht weiß, was ein Hirte ist, was ein Richter ist, der nur seine Machtposition kennt, und der muss gestoppt werden. Das gibt es. Gottes Volk darf nicht zerstört werden. Es geht hier um Gottes Volk. Ja. Das Wort, das Volk Gottes, dem muss jetzt gezeigt werden, was ein Hirte ist, was ein König ist und wer wirklich König, letztlich König ist. Wenn die Ältesten das nicht täten, oder wenn es solche Leute aufstehen, die sich als Älteste aufspielen und das nicht tun, ja, sich nicht hingeben für das Volk des Herrn, dann sind sie das nicht in Wirklichkeit. Sind sie keine guten Ältesten. Ja. Aber hier wird die Sache geklärt durch eine Frau, die wache Augen hatte und im richtigen Moment gehandelt hat. Nach ihm stand auf, also nach Abimelech stand Tola auf, um Israel zu retten. Der Sohn des Pua, das ist jetzt in Kapitel 10, Vers 1. Des Sohnes Dodos, ein Mann aus Issachar. Und er wohnte in Schamir. Interessanter Ort. Ein Dorngehege. ein Dorngehege, dort wohnte er. Also vielleicht war das früher mal ein Dorngehege und später hat man das dann ausgebaut zu einer Stadt. Oder auf dem Bergland Ephraim. Und er richtete Israel 23 Jahre und er starb und wurde in Schamir begraben. Von Tola wird uns nicht viel berichtet. Einfach 23 Jahre hat er gedient. 23 Jahre hat er gerichtet. Mehr steht nicht da. Aber ganz sicher wird sein Dienst belohnt werden eines Tages. Es muss nicht alles aufgezeichnet werden, es muss nicht alles aufgeschrieben werden. Der Herr, der schreibt es bei sich auf, was er getan hat, warum er ein guter Richter war. Jedenfalls wird nichts Negatives gesagt. Und er stand auf, um Israel zu retten. Ja. So, scheint ein positiver Mann zu sein. Ja. Das ist bei uns auch so. Manches wird nicht aufgezeichnet, manches wird nicht aufgeschrieben. Da wird, aber beim Herrn gibt es, da wird es notiert, da wird es belohnt eines Tages. Und nach ihm stand Jair auf. Jair heißt, er spendet Licht. Jair, er erleuchtet. Da ist einer, der Licht bringt in die ganze Dunkelheit hinein. Und der, ein Gileaditer, und er richtete Israel 22 Jahre. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Und sie hatten 30 Städte. Diese nennt man bis auf diesen Tag die Dörfer Jairs. Also stellt euch vor, 30 Söhne und jeder Sohn gründet eine Stadt. Die haben wahrscheinlich das gedacht, der Vater hat viele Kinder gehabt. Jetzt schauen wir, dass wir auch viele Kinder haben. Und haben sie eine Stadt gegründet. Jeder gründet eine Stadt. Und das Volk Gottes wird vermehrt. Nicht dezimiert, wie bei Abimelech. Jetzt wächst das Volk Gottes. Wunderbar, wenn man solche Richter hat, oder? Wo das Volk Gottes zunimmt. 30 junge Männer und alle gründen Familien und sogar Städte. Die Dörfer Jairs, die im Lande Gileads sind. Jair starb und wurde in Karmon begraben. Also sehr fruchtbar. Fruchtbare Zeit und das Volk Gottes gedeiht. Wunderbar. Mehr wird nicht berichtet, aber das ist schon Schönes genug. Wollen wir hier die Pause machen und dann gehen wir zu Jephtha. Ja, dann wollen wir noch, jemand von uns kann abschließen mit Gebet, bitte. Amen.